da müssen wir wirklich weitermachen, weil ehe man sich schon die zweite Frage stellt, das ist wie die zweite Frage vor der ersten Frage stellen, die Frage aufwerfen, und wie verhält sich diese neue Weltflüchtlingspolitik zu allen anderen Feldern der Außenpolitik? Da muss man doch erstmal sagen, was ist denn diese komische neue Weltflüchtlingspolitik? Und da haben wir jetzt bloß dieses eine, und da kann man schon nicht sagen, das ist bloß ein Anspruch. Ja? Das war jetzt bloß dieser eine Scheinwerfer auf so eine Fluchtursache, Syrienkrieg, gerichtet. Und das ist ein Anspruch, der gleichzeitig eine Maßnahme ist. Denn die nehmen diese Syrer bei sich auf. Das ist die eine Seite der Maßnahme. Die hat übrigens eine ganze Menge sehr praktische Konsequenzen. Da müsst ihr bloß mal in Europa rumgucken, was für Konsequenzen das alles hat. Und das andere ist doch, dass diese Sorte, dass das Land Syrien jetzt als so ein Unordnungsland in Sachen Flüchtlingsentstehung zu behandeln, ist jetzt diplomatischer Gegenstand zwischen Deutschland und allen, die irgendwie an der Syrien-Frage beschäftigt sind. So, Punkt. Mehr muss man vielleicht an der Stelle erstmal nicht sagen. Jetzt ist von Deutschland so weit durchgesetzt, dass Syrien jetzt auch als Fluchtursache Gegenstand der Weltpolitik ist. Jetzt kommt gleich die Fortsetzung, und die geht wirklich, das muss man sich übrigens auch mal klar machen, es gibt eine Fortsetzung, passt zu der Einleitung auch und passt zu der Überlegung von da hinten. Es gibt eine Fortsetzung, die geht wirklich darüber, wohin bewegen sich denn die Flüchtlinge. Der nächste Punkt heißt einfach, wo bewegen die sich hin? Und schon ist Deutschland wieder da.
Man darf bitte Folgendes nicht vergessen, noch ein Nachtrag zur Debatte eben. Mir kam es darauf an, klarzumachen, was der Standpunkt zu allen Abteilungen dieser Fluchtbewegung ist. Und da war wohlgemerkt Syrien ein Beispiel. Ich hätte auch Afghanistan nehmen können. Ich hätte auch Eritrea nehmen können. Ich hätte auch Mali nehmen können. Da hätten wir was ganz anderes. Deswegen war es ein bisschen schwierig, dass man sich jetzt an der besonderen Situation Syrien mit Krieg so festmacht, wo in der Tat die Interessen des globalen Flüchtlingsstandpunkts ein wenig kollidieren mit anderen Interessen und überhaupt nicht abzusehen ist, wie es weitergeht. In anderen Fragen, wenn wir Eritrea nehmen würden oder Mali, dann wäre die Sache ganz anders, da könnte man auch die sogenannten praktischen Interventionen aufzählen. Aber die sind gar nicht der Witz. Der Standpunkt dazu ist erstmal der Witz. Und in einem sind sich ja alle Interessenten an Syrien, ob sie jetzt den Nahen Osten befrieden wollen oder Friedensursachen bekämpfen wollen, einig. Kriegsursachen. Sind sich einig, das dauert. Der dauert. Der Krieg dauert. Diese Störung, die von Syrien ausgeht, Flüchtlingsbewegungen in sechs- oder siebenstelliger Größenordnung werden weiterhin in die Gegend fliehen. Und zurückkehren ist gar nicht angesagt. Also das, was da irgendwelche Forschungsvorhaben da gestern ausgebrütet haben, 70% der Syrer, die hier sind, wollen zurück, ja, das ist nicht gegenwärtig Grundlage von Politik. Das mögen die sich so wünschen. Also das wollte ich sagen als Übergang zum neuen Punkt. Diese Flüchtlingsursache ist auf Dauer gestellt. Das wissen alle und das sagen alle Beteiligten. Und das heißt, die syrischen Flüchtlinge ziehen weiter ab aus Syrien, erstens. Und zweitens, sowas wie Rückkehr ist nicht angesagt. Also wir haben es mit alten und mit neuen syrischen Flüchtlingen, um an dem Beispiel zu bleiben, zu tun. Jetzt war aber da noch eine Wortmeldung. Ich wollte jetzt, wohlgemerkt, damit es klar ist, ich wollte jetzt übergehen zur nächsten Station. Was ist eigentlich ein Lagerland? Und dann wollte ich übergehen zur dritten Station, die sich auch wiederum ergibt aus der Art und Weise, wie Lagerländer behandelt werden. Was sind Transitländer? Das ist jetzt mein Schlussprogramm. Noch aber bitte.
Also, was nur Syrien verglichen mit anderen Ländern, wie Eritrea und so weiter. Und ich denke, also dieser Vergleich stimmt einfach nicht. In Syrien sind 12 Millionen Menschen unterwegs. Also muss auch mal die quantitative Seite des Problems, also die 12 Millionen Menschen, die auf irgendeinem Wege, ja wohin denn, nach Westeuropa wollen, speziell in die Bundesrepublik. Also ich denke, das ist also die Situation, die einfach ein neues politisches Statement, also könnte die Regierung hervorheben, weil sie auch orientierungslos sind. Deutschland betreibt Außenpolitik, also Jugoslawien, Deutschland hat Außenpolitik betrieben in der Ukraine. Sie machen ganz neue Erfahrungen, beispielsweise in der Ukraine, also mit den Separatisten und mit einer politischen Bewegung, die ganz neu ist. Und sie haben auch nicht damit gerechnet, dass in Syrien oder in anderen arabischen Ländern der IS als so eine extrem politische Kraft auftaucht. Das heißt, sie machen weltpolitisch neue Erfahrungen. Selbst in Jugoslawien, also einige Staaten versuchen, so etwas zu entwickeln, das sich zwischen Kapitalismus und Sozialismus andeutet, zu bewegen. Und das sind Entwicklungen, die wir initiiert haben, die USA mit ihrer Außenpolitik, die ambivalente Haltung Europas und Deutschland, dass sie einerseits mit den USA verbünden, andererseits im Gegensatz zu ihnen stehen, also beispielsweise eben auch in der Ukraine, und dann versuchen sie sozusagen gedanklich etwas zu entwickeln, das habe ich gut dargestellt, das finde ich total in Ordnung, aber gemessen an der Quantität des Problems sind sie tatsächlich hilflos und auch hilflos. Praktisch ist da nichts möglich, das bedeutet, dass das Lärmchen, das hat sich wirklich deutlich erklärt, wir nehmen hier einen Kommentar vorgehoben hat, wir müssen eine ganz neue Bestimmung von Außenpolitik entwickeln und praktizieren, beispielsweise indem wir also Entwicklungshilfe, so ein Punkt am Rande, also irgendwie wieder aufhören und dort also irgendwas.
Also weißt du, die Sache mit der Hilflos.
Aber wenn Sie das zum Anlass nehmen, eine neue Außenpolitik auszurufen.
Warte mal eben, da hinten wollte, musste nochmal der Beitrag kurz zusammengefasst werden. Wenn du eine Antwort machst, dann musst du die kurz vorher zusammenfassen.
Also bei einem Satz zu sagen, ich habe Beispiele gebracht, wo sich dran zeigen soll, dass Deutschland total hilflos einer Entwicklung gegenübersteht, die es nicht in den Griff bekommt, beziehungsweise die es auch gar nicht mehr regeln kann als Imperialist, sondern an einigen und Kanten gibt es eben halt entsprechende Probleme, die Deutschland diesbezüglich über den Kopf wachsen, und damit hat er eine Hilflosigkeit in der deutschen Außenpolitik diagnostiziert. Und dann frage ich mich, passt das zu deinem Zitat? Wenn ich hilflos bin, dann sage ich, oh Gott, ich mische mich jetzt raus, tschüss Leute, das war's. Ich bin im Eimer. Stattdessen wird auch eine neue Außenpolitik ausgerufen und sämtliche Instrumente dieser Außenpolitik ganz neu ins Visier genommen. Das hast du doch gesagt, dass das die Merkel.
Vielleicht macht der Streit gar nicht viel Sinn. Schaut mal, nimm's doch mal, vielleicht macht der wirklich nicht viel Sinn, weil der Ausgangspunkt war ja auch bei unseren Überlegungen der, dass Deutschland sich doch diese furchtbaren Konsequenzen dieser wunderbaren Weltordnung nicht bestellt hat. Es ist doch tatsächlich so, dass ganze Staaten, Regionen in Feuer aufgehen, das ist nicht in Berlin bestellt worden. Und wir diskutieren den ganzen Abend darüber, wie sich so eine Macht wie Deutschland zu diesen Weltunordnungsphänomenen stellt. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie die sich dazu stellen. Die gehen von ihnen aus. Also das ist sowas von brutal affirmativ einerseits zu der Weltordnung, wie sie ist. Und das wundert mich übrigens gar nicht, dass sie diese Weltordnung so behalten wollen, wie sie ist. Das wundert mich gar nicht. Davon lebt doch dieses Scheißland, dass es die ganze Welt benutzt. Und das andere ist, sie sind überhaupt nicht affirmativ, sondern sie sagen, um dieser Weltordnung willen schwingen wir uns jetzt auf und behandeln die Störung und belästigen diese wunderbare Weltordnung jetzt auch noch mit dieser Politik. Die Staaten sollen gefälligst, wo sie, also übrigens diese Redeweise von solchen Politprofis wie der Merkel heißt dann immer, man muss die Staaten behandeln, einerseits wie sehr sind sie Teil des Problems und andererseits wie sehr sind sie Teil der Lösung. Ja? Das sind so Sprüche wie aus dem Management-Seminar, aber die haben es derartig von in sich, weil das ist eigentlich das Thema des Abends. Dieses Land nimmt sich heraus, alle möglichen Staaten auf der Welt neu zu bewerten, und es ist dasselbe wie solche Verhältnisse zu ihm einzuleiten, sich darum bei ihm zu kümmern. Wie kommt sie denn eigentlich unter dem Gesichtspunkt der Störung, von der wir jetzt ausgehen müssen, auf der Welt gibt es lauter Flüchtlinge, für das deutsche Interesse, diese Störung muss man im Griff behalten, vor? Nimm es wirklich mal, dass das unterwegs ist. Und dann ist auch, glaube ich, die Frage vom Tisch, ist denn damit was erledigt? Nein, damit ist was eingeleitet.
Die Kategorie hilflos und orientierungslos, die meine ich, muss ich aber wirklich zu beweisen. Es ist einerseits schon gesagt worden, die so richtig es ist, dass diese Sorte weltpolitischer Störung, die von den Fluchtbewegungen ausgeht, als Wirkung der imperialistischen Weltpolitik nicht bestellt, aber durchaus als solche in den Blick genommen und zum Teil gewusst ist, muss man erstmal festhalten. Es ist nicht zufällig, dass nicht nur im Bereich des kritischen Journalismus, sondern auch im Bereich der Politik immer wieder, und das muss man erstmal einen Moment ernst nehmen, davon geredet wird, ob es nicht vielleicht sein kann, dass wir in den Weltgegenden, in denen die Flüchtlinge sich jetzt massiert auf den Weg machen, dass wir da irgendwas falsch gemacht haben. Als ein Beispiel wird zum Beispiel Libyen zitiert. Als ein weiteres wird Afghanistan zitiert. Auch in Sachen Mali gibt es solche Sachen. Es ist hochinteressant. Da haben die eine Ahnung vom Zusammenhang ihrer imperialistischen Weltpolitik und den Wirkungen, die sie jetzt als extra Teil ihrer Politik versuchen in den Griff zu kriegen. Allerdings ist gleich dazu gesagt, ist natürlich für sie überhaupt kein Grund, an den Zwecken irgendetwas zu ändern, die sie nach Afghanistan oder nach Mali oder nach Irak oder nach Syrien gebracht haben. Weil diese Sorte von kritischer Selbstbezichtigung macht immer nur eins. Das kennt man aus anderen Bereichen, diesen logischen Fehler. Dann sagen sie, wir sind nicht konsequent genug gewesen, wir haben die Sache nicht zu Ende gedacht, wir haben keinen Plan B oder keinen Plan danach gehabt. Das heißt, sie behaupten immer nur, die Zwecke waren völlig in Ordnung. Aber wir haben in der Durchführung der Zwecke, sind wir vielleicht nicht konsequent genug gewesen. Das ist der Punkt, in dem sie tatsächlich diesen Zusammenhang zwischen jetzt unter uns gesprochen Gründen der Flucht und der Art und Weise, wie sie jetzt mit Flucht mit globaler Fluchtpolitik einsteigen, wissen. Hilflos, weißt du, da muss ich, also wenn ich jetzt böse wäre, bin ich aber nicht, würde ich sagen, wo warst du die letzte Stunde? Wo warst du die ganze letzte Stunde? Wir haben aus der neuen Weltlage, die ich nun mal eben kurz von der anderen Seite her zusammengefasst habe, gesagt, diese Weltmacht, diese Mittelmacht, kann ich auch sagen, um das nicht zu übertreiben, die was hermacht, die auch auf das, was sie hier macht, stolz ist und das in die Waagschale ihrer Außenpolitik wirft, die hat gesagt, wir haben das Zeug dazu und das Interesse, diese neue globale Flüchtlingspolitik zu beginnen und unseren Verbündeten als das neue Programm zusätzlich zu allen anderen Programmen des Imperialismus auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist weder Hilf noch orientierungslos. Ganz deutlich wird es übrigens auch dann nochmal, wenn man sich jetzt mal anschaut, die anderen Stationen des Flüchtlings. Ich mache da mal weiter. Ich habe noch zwei Punkte und dann kann man es auch noch weiter öffnen. Überleitung war eben bei mir die am Syrien-Krieg Beteiligten und jetzt zu Syrien den Standpunkt von Fluchtursachenbekämpfung einnehmenden Staaten sind sich im Urteil einig, das Ding bleibt. Das heißt, diese Störung in Gestalt von Millionen weiterer, das ist ja richtig, Millionen weiterer Flüchtlinge bleibt. Das heißt, wo müssen die verstaut werden? Die müssen außerhalb von Syriens irgendwie unter verstaut werden. Und die erste Abteilung des Verstauens, das mag ich eigentlich gar nicht sagen, aber das ist der Sache nach, das ist wirklich nichts anderes als Verstauen, ist die Unterbringung in Lagern. Und die Hauptlager sind, das weiß man auch, Libyen und Jordanien und die Türkei. So, Libanon, Jordanien und dann Türkei sind wir doppelt. Bleiben wir mal eben bei diesen Ländern, Libanon und Jordanien. Einmal nochmal wiederholt der Gedanke, den ich vorhin schon gesagt habe. Das sind jetzt Lagerländer. Das heißt, die sind in dem, was sie an Staatsräson haben, an dem, was sie in der Region wollen oder vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus wollen, sind sie in dieser Optik erstmal subsumiert unter dem Gesichtspunkt Teil dieses Flüchtlingsproblems. Und deswegen ist die Frage, die an diese Länder gestellt wird, was sind eigentlich diese Lager? Was hat es eigentlich mit diesen Lagern auf sich? Und diese Lager sind sofort identifiziert als Ordnungsstörung in der Region. Warum sind sie sofort identifiziert als Ordnungsstörung in der Region? Aus mehreren Gründen. Erstens, das ist der hier immer sofort genannt wird, das Lagerleben ist nicht Robinson-Urlaub, sondern das ist gerade das Gegenteil, die hauen halt so schnell, es geht ab. Die hauen ab aus den Lagern, na klar. Und machen sich auf den Weg nach Europa, über welche Routen auch immer. Das ist die eine Störung. Das heißt, am Lager wird kritisiert, dass Leute sich aus ihm aufmachen. Der Standpunkt, der da zugrunde liegt, heißt, wie kann man die im Lager halten? Wie kann man die im Lager halten? Und dieser Standpunkt heißt nichts anderes als, Lagerexistenz ist für diese Menschen eine Dauerexistenz. Für wie lange auch immer. Da ist von vorübergehendem Leben unter diesen beschissenen Verhältnissen nicht die Rede. Die müssen dort bleiben. Und wenn vorher gesagt worden ist, Syrienkrieg, der kann bis zu 20 Jahre noch dauern, dann wissen diese Menschen, was ihnen da will. Das ist die erste, die große Gemeinheit, ich sage es mal ruhig moralisch, Umgang mit Lager unterstellt erstmal, das bleibt so. Die bleiben im Lager. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wie müssen sie denn im Lager so behandelt werden, dass sie nicht mehr Störung sind? Jetzt kommt der Gesichtspunkt, der vorhin schon mal angesprochen worden ist. Was macht man, damit sie möglichst nicht abhauen? Naja, einerseits kann man natürlich auch das libysche, das libanesische und jordanische Militär und der Zaun kommt auch drum, aber das andere ist, und das ist mir wichtig zu betonen, alle sagen immer, diese UNHCR mit ihren gekürzten Lebensmittelrationen, das ist eine Unverschämtheit. Da müssen neue Lebensmittelrationen hin. Ja, warum müssen neue Lebensmittelrationen hin? Die müssen diese Sorte Grundverpflegung haben, damit sie nicht abhauen. Das ist erstmal der Standpunkt von Hilfe, von Nothilfe, von Kümmern um die. Das ist mir wichtig, weil man nicht den Fehler machen kann, zu sagen, da findet keine Hilfe statt. Die kümmern sich nicht drum. Doch, das tun sie, aber genau unter diesem Gesichtspunkt tun sie das. Die kümmern sich unter dem Gesichtspunkt, diese Sorte Störung, die von Flüchtlingen, von diesen elenden Massen ausgeht, so weit in den Griff zu kriegen, dass die möglichst nicht abhauen. Aber das ist nur der erste Gesichtspunkt. Der nächste Gesichtspunkt ist, das war von ihm da vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, ist, solch Lager in so einem Land, und zwar in Libanon sind es, glaube ich, inzwischen 10 oder noch mehr, wo Millionen, auch Millionen von Libanesen, zum Teil auch Afghanen und Iraker leben, das stellt eine Beeinträchtigung des Lebens dieses Landes dar. Das stellt in mehrfacher Hinsicht eine Beeinträchtigung dar. Das ist nicht nur eine Beeinträchtigung in dem Sinne, dass natürlich auch der Libanon irgendwas dazu tun muss, damit es diese Dinger dort gibt, damit die Menschen nicht wie die Fliegen sterben, sondern es hat auch in anderer Hinsicht eine destabilisierende Funktion in der Gegend, weil Teil des Volkes, das ist in Jordanien mir noch bekannter als im Libanon, Teil des Volkes sagen, die wollen wir hier nicht haben. Die nehmen uns Teile unseres Reichtums weg, ob der Reichtum nun für sie da war oder nicht, ist eine andere Frage. Das gehört sich nicht. Alles Argument, nämlich die einem sehr, sehr bekannt vorkommen. Das heißt, der zweite Interventionsgrund in Lagerländer heißt, mit dem Lager so umgehen, dass möglichst die destabilisierende Wirkung auf diese Länder unterbunden wird. Das sind nämlich alles Länder, bei Jordanien ist es noch deutlicher als beim Libanon, das sind nämlich alles Länder, an denen der Westen nicht nur ein Interesse hat, sondern die auch gerade Jordanien durchaus geneigt sind zur Zusammenarbeit oder Zusammenarbeiten. Die fallen also unter die Kategorie Verbündete. Verbündete im Nahen Osten und die zu destabilisieren, das geht schon gleich überhaupt nicht. Das ist der zweite Gesichtspunkt. Und der dritte Gesichtspunkt, den hat, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon kurz mal angesprochen, die Merkel hat immer diese Rede von sie favorisiert heimatnahe Lager. Heimatnahe Lager, was heißt das? Das ist auch eine Kategorie. Da ist als Bestimmung des Lagers die Nähe zu einem Land, in dem sie jetzt gar nicht können. Die muss denken, erstens, naja, heimatnah, dann hauen die nicht in alle möglichen anderen Länder ab, sondern bleiben drumherum, weil ist das besser zu kontrollieren. Und heimatnah in der zweiten Bedeutung, die aber was fast schon Gespenstisches hat, heimatnah in der zweiten Bedeutung, naja, wenn irgendwann mal der berühmte Frieden, Doppelpunkt, Frieden gleich nicht abbauen, Klammer zu, herrscht, dann sind die näher dort. Was ist denn, das ist der Standpunkt, dieser im Augenblick noch sehr abstrakte Standpunkt, ein Staat ohne Volk, mit dem kann wer auch immer nichts anfangen. Das heißt, man hilft dort Flüchtlingen unter dem Gesichtspunkt, ihr Elend darf nicht zur Störung werden. Und zwar gleich in dreifacher Hinsicht. Da geschieht auch einiges. Ich will jetzt nicht aufrechnen, was da im Einzelnen passiert. Das ist mir jetzt wurscht. Die Frage, ob das schon greift, was sie da machen. Sie machen ja einiges. Es ist ja nicht nur so, dass der Gabriel hingefahren ist. Sie haben irgendwas, haben wir Interventionen gemacht. Ist aber wurscht jetzt. Die entscheidende Frage ist, weil nichts anderes passiert, als das Lagerleben zu affirmieren, und zwar so zu affirmieren für diese armen Schweine, dass die vielleicht nicht ganz so häufig abhauen wie noch vorher. Heißt aber immer, es ist Lagerleben. Das heißt, der Übergang zur Flucht ist nach wie vor gegeben für die, für wen auch immer. Das heißt, die hauen nach wie vor aus dem Lagerleben, aus den Lagern ab. Ja, und dann haben wir gleich die nächste Kategorie von Ländern, das sind die berühmten Transitländer.
Bevor du zu denen kommst, ich möchte noch mal an den, quasi, es geht ja jetzt sehr schnell, aber der Ausgangspunkt war ja eine Überleitung, die hast du gezimmert aus diesen Stichworten orientierungslos und hilflos. Die nehme ich jetzt nur auf, ich will jetzt gar nicht gegen Sie reden, sondern da war doch jetzt der Tenor von dem, was gesagt worden ist, von wegen orientierungslos. Eine klare Orientierung hat die deutsche Politik in dieser Sache, der diese Fehler sie sich annimmt. Und diese Orientierung hat das monströse Kriterium, die Verhältnisse, die da in den Blick genommen werden, aushaltbar zu machen, sodass die Wirkung, die schädliche Wirkung, die sich in verschiedene Richtungen buchstabiert, gering gehalten wird, aushaltbar bleibt für uns. So, dafür stand, das war ja die Aufführung beispielsweise am Lager. Also soll man sich erstens klar machen, eine Orientierung nennt die Politik. Und deswegen zu dem zweiten Stichwort Hilflosigkeit will ja sich der Frage widmen, wie steht es um die Mittel dafür? Da wäre also die erste Antwort Mittel für diesen Zweck. Und die zweite Antwort, kriegen Sie da was hin, kriegen Sie das nicht hin? Da ist es doch, finde ich, nochmal sehr wichtig, daran zu erinnern, das ist, wer sich so aufstellt, also die Politik, die sich so aufstellt, die geht in erster Instanz mal felsenfest davon aus, dass sie Mittel und Wege hat, an diesem Maßstab zu drehen, und das war ja deine Ausführung, der Adressat dessen sind die Staaten und Verhältnisse vor Ort. Also das Mittel dafür ist Einfluss auf den Libanon oder was auch immer und alle Staaten, die damit zu tun haben. Insofern wäre, meine ich, an der Stelle noch wichtig die Überlegung, das muss einem doch, so wie, da muss einem doch auffallen, so wie, es kann was nicht stimmen, an dem, wie das dargestellt wird, das ist ein weltweites Problem, das gibt sogar auf Dauer, und das gibt es erstmal für sich und dann tritt Deutschland vorneweg hinzu zu seiner Lösung. Wenn da muss dann doch der Widerspruch auffallen, an dem Einfluss, den man hat und an dem die Lösung hängt, hast du ja schon gesagt, daran ist unmittelbar deutlich, dass Deutschland mit den Verhältnissen dort im ersten, auf der anderen Seite viel zu tun hat. Es tritt nicht einfach äußerlich dazu, sondern der Einfluss verweist auf die Verwickeltheit in die dortigen Verhältnisse. Und insofern wäre das meiner Ansicht nach ein Punkt zum Absprung, an dem man sich klar machen sollte, erstmal diese Optik zu hinterfragen. Tritt man da als mehr oder weniger hilflose äußere Macht dazu? Oder man müsste sich jetzt mal den Einfluss und seinen Grund, worauf gründet der denn, worauf gründet der denn angucken und würde dann schwer darauf kommen, dass eben die Verhältnisse, die da gangbar gemacht werden sollen, eben die sind, an deren Bestand Deutschland ein Interesse hat und an deren Nutzen und deren Nutzung genau das hervorbringt.
Mir fehlt ja ein Zwischenschritt, lass mich einen Zwischenschritt sagen. Wenn die deutsche Politik in Jordanien und in Libanon dafür sorgen will, dass das doch geht, dass Leute, die dort in diesen Lagern vor dem Krieg abgehauen sind, mehr oder weniger stabil das in den Lagern abwickeln, dann ist die Gegenseite davon, das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar geworden, eine Definition dieser Staaten, in denen die Lager stehen. Das ist nämlich die Definition dieser Staaten als welche, die ihrerseits damit klarzukommen haben, dass es bei ihnen auf Dauer diese Lager gibt. Und da hast du einen Moment davon gleich am Wickel, wie diese neue Weltpolitik in Sachen Flüchtlingen, wie die Staaten gegenüber gleich praktisch wird. Die wendet sich nämlich dem inneren Problem zum Beispiel solcher Staaten zu. Könnte einem bekannt vorkommen, diese Tour von Weltpolitik. Das Herantreten an diese Staaten. Jetzt ist bei euch was passiert. Jetzt habt ihr eine große Flüchtlingszahl in euren Grenzen. Und jetzt bietet sich Deutschland euch gegenüber an, als kaum verzichtbare Partner beim Bewältigen dieser Problematik. Das ist ein richtiges Muster von imperialistischer Politik. Machen Sie, vielleicht ist es euch im ökonomischen Bereich geläufiger. Ja? Man bringt ein Land durch die weltwirtschaftlichen Beziehungen dazu, dass es ein total verschuldetes Land ist. Und dann kommt man vorbei und sagt, Schuldner brauchen die Hilfe des Gläubigers. Und leitet damit eine neue Phase des Benutzens dieses Landes ein. Und zwar unter Benutzung seines Willens, unter Ausnutzung von dessen Problemen. Das ist eine Vorgehensweise, die sie bei Lagerländern machen. Und deswegen gibt es übrigens unter den Lagerländern welche, die riechen den Braten und sagen, hoppla, Vorsicht, also so lassen wir uns Türken nicht ansprechen. Wir sind kein Lagerland.
Ja, und das liegt doch daran, dass sie selber bereits eine eigene Flüchtlingspolitik haben, zu der sich Deutschland stellt. Die Lager gibt es ja nicht deswegen, weil Deutschland sagt, ihr müsst jetzt Lager machen, sondern die Lager gibt es dort, weil sie ein eigenes politisches Interesse an ihren Nachbarn haben und deswegen diese Fluchtbewegungen aus ihren politischen Kalkulationen heraus. Das kann sein, ich bin eine Großmacht des Islam, das kann sein, ich bin ein Land, das sowieso noch einen Händel mit dem Staat hat und so weiter. Dazu stellt sich doch jetzt Deutschland, indem es sagt, so, ihr habt ein Lager dort. Und das ist aus unserer Sicht ein Bestandteil einer neuen globalen Flüchtlingspolitik, für die wir das Subjekt sind.
Und wir fördern bei euch das, was wir von euch erledigt haben wollen.
Genau.
Dafür fördern wir euch aber auch.
Genau,
das sind Verhandlungen der schönsten Art.
Die Flüchtlingspolitik der Türkei kann man ja auch benennen. Die heißt, die wollen entweder die Flüchtlinge, die bei ihnen im Lager sind, loswerden. Deswegen behandeln sie ziemlich schlecht. Oder instrumentalisieren für das Verhältnis zu den Nachbarstaaten, was sie eingehen. So, das ist ihre Politik. Das ist ihre Politik. Und deswegen ist bei der Türkei natürlich ganz besonders das wichtig, was jetzt eben noch nachgetragen worden ist, was ich an der Türkei machen wollte. Dass nämlich die Türkei ja nicht irgendein afrikanischer Kaffernstaat ist, sondern NATO-Mitglied und EU-Aspirant und ökonomisch, militärisch, politisch, militärisch mit dem ganzen Westen verknüpft. Was heißt denn das jetzt für diese Politik? Für diese Politik heißt das, dass natürlich alle Beziehungen jetzt benutzt werden, um auf der einen Seite die Lager dicht zu machen, das ist das europäische Interesse, und auf der anderen Seite benutzt werden, um die Lager loszuwerden. Was daraus kommt, auf dem Wege wechselseitiger Erpressung und wechselseitiger Nötigung, weiß ich nicht. Das muss man gucken.
Also ich bin jetzt erstmal fertig. Ich habe den Rand, der ist ganz klar.
Also eigentlich hatten wir noch vor, jetzt die anderen beiden Stationen zu machen.
Was sind denn die Grenzregionen? Dazu ein wenig über die neue europäische Grenzpolitik, wie das eigentlich eingeordnet wird. Und die innenpolitische Seite deutscher Flüchtlingspolitik, wie ist eigentlich diese Abteilung Aufnahme, also positive Entscheidung der Asylanträge? Was ist denn das unter dem neuen Gesichtspunkt eigentlich?
Ja, das schaffen wir nicht. Schaffen wir auch nicht. Aber ein Prinzip schaffen wir, und ich bin auch dagegen, dass wir das Fass jetzt noch aufmachen. Ein Prinzip von dem, wie das in Europa zugeht, das haben wir gerade am Wickel gehabt. Ja? So funktioniert diese neue Sorte von imperialistischer Einmischung in die Länder, die Deutschland da macht. Das geht darauf ein, was die Flüchtlingsströme in diesen Ländern erstens anrichten und zweitens, wie die Staaten deswegen damit kalkulieren müssen und wollen. So, und da sagt Deutschland, da sind sie jetzt eine Macht, die sagen an, was da gehen soll. Das ist auch das Prinzip, was sie in Europa gemacht haben. Wie gesagt, ich will das Fass nicht aufmachen, aber nein, an das, was wir das letzte Mal schon mal diskutiert haben. Wenn Deutschland beschließt, es gibt dem alle Rennen auf Deutschland zu, zumindest zeitweilig recht, dann sollen sie doch kommen. Dann ist es von vornherein etwas, was nicht nur Deutschland betrifft. Nehmt es wirklich mal so. Und dann sagt Deutschland, seht ihr, dass wir eine neue Politik brauchen?
Man kann ja mal kurz zwei Sachen andeuten, nur um die Richtung anzunehmen, in die wir weitergehen sollen. Wenn Europa jetzt beschlossen hat, es sollen neue Grenzregelungen, es sollen neue militärische Operationen im Mittelmeer und so weiter, dann ist das ein bisschen was anderes als noch vor einigen Jahren. Die zu Recht mal Abschottungspolitik genannte Politik, jetzt nicht im moralischen Sinne, sondern im grenzpolitischen Sinne, ist ersetzt worden durch eine Politik, die heißt, die wir hier nicht haben wollen, die wollen wir nicht haben, aber die müssen wir dann weiter in unsere Flüchtlingspolitik integrieren. Wir können nicht einfach sagen, Grenze dicht und dann hat sich's. Und dann könnte er in der Wüste verrecken oder sonst irgendwo eine Störung darstellen. Nein, da ist von der Abschottungspolitik, also von der Grenzpolitik oder von der Abschiebungspolitik her, zurückgedacht auf die Flüchtlingspolitik. Wir müssen verhindern, dass die dann woanders Störung haben, also zurück im Lager oder wo auch immer. Das ist die eine Seite. Das ist das Neue an diesem Alten. Nach innen hat der Jonas schon angefangen. Ja, klar. Die Syrer können wir nicht zurückschieben in den Krieg. Das heißt, wir nehmen mehr von denen auf. Dieses mehr von denen aufnehmen, jetzt mal unabhängig davon, dass es gleich eine europäische Frage ist, bleiben wir jetzt mal nur bei Deutschland. Dieses mehr von ihnen aufnehmen, heißt dann auch nicht, naja, dann werden die irgendwo in Parallelgesellschaften als Illegale rumwuseln, sondern dann machen wir aus der Aufnahme gleich ein positives Programm. Und das positive Programm, was Sie jetzt gleich von vornherein mit der Aufnahme verbinden, das ist was Neues, heißt Integration. Von vornherein muss klargestellt werden, die bleiben dürfen, haben ein Integrationsprogramm zu absolvieren. Und unsere Frage, die wir dann stellen müssen, aber das Fass machen wir wirklich nicht auf, ist eine doppelte Frage. Erstens.
Wir haben morgen Fußball bei mir.
was integriert und was verlangt ihm Integration ab. Punkt.